Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf joelmediatv.de. Wir wollen heute beginnen mit einer wirklich spannenden Sache. Wir werden heute beginnen mit Offenbarung 17. Eines der wahrscheinlich faszinierendsten und durchaus auch umstrittensten Kapitel in der ganzen Offenbarung. Das ist so der Stoff, auf den man sich so jahrelang drauf freut. Jedenfalls ging es mir so. Wenn es um Prophetie geht, einige andere Kapitel sind ja relativ gut bekannt zum Teil, aber das ist wirklich ganz hochbrisant, hochaktuell. Und die nächsten Wochen und Monate werden wir uns mit Offenbarung 17 beschäftigen, sehr intensiv, und werden auch verschiedene Dinge dann genauer anschauen. Und ich denke, wir werden eine ganze Menge dazu lernen. Wir wollen heute beginnen mit einem Gebet und lade euch dazu ein, niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt Offenbarung 17 studieren dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir bereit sind, deinem Wort zu folgen, wohin es uns auch immer führen wird, dass wir alle Extreme vermeiden und trotzdem klare und deutliche Einsichten gewinnen aus deinem Wort, aus dem Geist der Weissagung heraus. Bitte sprich du durch dein Wort jetzt zu uns, gib, dass wir es gut verstehen. Und dass wir eine gute Grundlage legen für unser Studium heute, für die nächsten Wochen. Und wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen wirklich berührt. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 17, das ist das Kapitel mit den vielen Köpfen, Hörnern, Hure und Königen und wirklich einer ganzen Reihe von spannenden Dingen. Wir wollen heute mit Vers 1 beginnen und uns dann Woche für Woche durch dieses Kapitel hindurch arbeiten, damit wir wirklich die Details alle gut verstehen. Fangen wir in Offenbarung 17 und dort Vers 1 an. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Also halten wir zunächst einmal fest, das Erste, was Johannes hier in Offenbarung 17 sieht, ist was? Was ist das Erste, was er sieht? Ja, nicht sieben Engel, er sieht einen Engel. Also er sieht einen Engel. Er sieht noch keine Hure. Ja, die sieht er später. Er hört nur von einer Hure. Er hört nur das, was der Engel sagt. Ja, der Engel sagt: Pass auf, ich werde dir was erzählen von einer Hure, die an vielen Wassern sitzt. Erst später sieht er dann das Tier und die Hure. Das heißt, das Erste, was er sieht, ist ein Engel. Jetzt, dieser Engel kommt aber nicht vom Himmel jetzt neu. Oder woher kommt dieser Engel? Was wird über diesen Engel gesagt? Er ist einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. Und in den sieben Schalen waren natürlich die, was waren in den Schalen drin? Die sieben Plagen. Das heißt, dieser eine Engel gehört eigentlich zu Offenbarung 16. Das ist eine erste fundamentale Beobachtung. Offenbarung 17 steht nicht für sich alleine. Und viele scheitern schon an diesem Punkt, weil sie einfach sensationslüstern irgendwie die Köpfe zählen wollen, ja, und dann einfach so, oh, der und der und der und der, ja, und dann werden die Päpste gezählt und dies und jenes. Und man übersieht schon die erste wichtige Sache in Vers 1. Offenbarung 17 hat zu tun mit Offenbarung 16. Im Grunde genommen ist Offenbarung 17 eine Erklärung zu Offenbarung 16. Wenn man Offenbarung 17 studiert, ohne 16 gemacht zu haben, dann kommt man nicht auf das Ziel. Das heißt, Offenbarung 16 haben wir jetzt in den letzten Monaten angeschaut, die sieben letzten Plagen. Kurz vor der Wiederkunft bricht das ja quasi ab, ja, in der siebten Plage. Und dann kommt ein Einschub und einer von den Engeln sagt: Pass auf, bevor es weitergeht, erst in Offenbarung 19 kommt dann die Wiederkunft, bevor es weitergeht, werden wir jetzt mal eine längere Erklärung haben zu Babylon. Kommt 17 und 18, da wird der Fall Babylons beschrieben und dann kommt Offenbarung 19 die Wiederkunft. Also wenn man das quasi schematisch aufmalen würde, würde man sagen, Offenbarung 15 ist die Einleitung, ja? Da kommen die sieben Engel aus dem Tempel. Dann kommen die sieben Plagen. Ja, das ist Offenbarung 16. Erste bis siebte Plage. Und dann kommt hier quasi ein Einschub, eine Erklärung. Ja, Offenbarung 17 und 18. Und dann kommt in Offenbarung 19 nachher die Wiederkunft, die eigentlich dann zu 16 gehört. Ja, das geht dann hier so weiter. Und in diesem Einschub wird jetzt ganz viel erklärt über die letzten Plagen. Sechste, siebte Plage, das werden wir sehen. Das heißt also, man kann Offenbarung 17 nicht einfach vom Rest isolieren. Es gehört zu Offenbarung 16, es ist eine nähere Erklärung. Das ist quasi so, stellt euch vor, der Johannes sieht die sieben letzten Plagen, erste Plage, zweite Plage, dritte, vierte, fünfte, sechste. Bei der sechsten wird schon mal gesagt, halt, stopp, ich muss dir was erklären dazu. Aber bei der siebten Plage macht der Engel, halt, stopp, geht nicht weiter. Jetzt muss ich dir erstmal was erklären zu Babylon. Weißt du eigentlich, wer wirklich Babylon ist? Jetzt kommt erstmal ein langer Vortrag zu Babylon. Und wenn das vorbei ist, dann geht's weiter, dann kommt die Wiederkunft. Also, haltet das im Hinterkopf. Verbindung zu den Plagen. Frage: Wie sahen denn diese Engel aus, die dort die sieben letzten Plagen hatten? Weiß das jemand von euch aus dem Kopf? Wie sahen die aus? Diese Plagenengel. Damit wir wissen, was der Johannes gesehen hat. Wie sahen die aus? Hatten die schwarze Kleider, grüne, rote? Wie sahen die aus? Ich gebe euch einen Tipp. Sie werden beschrieben in Offenbarung 15. Ja? Reine Leinen, weiße Kleider sozusagen und ein goldener Brustgürtel. Also jetzt haltet mal das fest. Wenn in Offenbarung 17 der Johannes die Vision hat, ist das Erste, was er sieht, nicht ein siebenköpfiger Drache mit 10 Hörnern, nicht eine leicht bekleidete Hure mit einem Becher, so malen wir das immer nicht. Ja? Das Erste, was er sieht, ist ein Engel, weiß gekleidet, mit einem goldenen Brustgürtel. Und jetzt ist die Frage, woran erinnert euch ein weißes Leinenkleid mit einem goldenen Brustgürtel? Schon mal irgendwas irgendwo von einem goldenen Brustgürtel gelesen? Jesus! Genau, und wo? Offenbarung 1! Genau, schauen wir ganz kurz noch hin, nur dass wir das mal vor Augen haben. In Offenbarung 1 und dort Vers 13, nicht wahr? Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Ist dir das aufgefallen? Die sieben Engel, die die Plagen bringen, sehen genauso aus wie Jesus. Sie spiegeln Jesus wider. Der, jetzt haltet das gut im Gedächtnis, der Bote, der vom Himmel gesandt wird, um Johannes etwas über die Hure Babylon zu sagen, spiegelt Jesus wieder. Was meint ihr, warum macht das der Himmel so gemacht? Warum sendet er ausgerechnet vor Offenbarung 17, wo es so um die Hure Babylon geht, einen Boten, der schon im Äußeren Jesus widerspiegelt? Welchen Grund könnte der Himmel dafür haben? Schwere Frage oder zu einfache Frage? Warum sendet der Himmel einen Boten, der Jesus so ähnlich ist? Ausgerechnet für Offenbarung 17.
Ja,
Das kommt dann, ja, mit der Hure?
Mhm.
Okay. Okay, ja, fragen wir den Gabriel mal. Ja, also es geht mit dem Plan Jesu. Schaut mal, ich habe so viele Menschen gehört, die so gerne über Offenbarung 17 predigen und sprechen, die so ganz und gar nicht Jesus wiedergespiegelt haben. Die nur darauf bedacht sind, möglichst viel Schaden anzurichten. Die nur darauf bedacht sind, möglichst viele andere Denominationen möglichst wütend zu machen, ja, möglichst nur drauf zu hauen. Aber wenn der Himmel über Offenbarung 17 spricht, über die große Hure Babylon, sendet der Himmel einen Boten, der Jesus widerspiegelt. Das heißt, zweierlei. Es heißt, dass Menschen, die Jesus widerspiegeln, auch über Offenbarung 17 predigen werden. Ja? Es heißt aber auch, dass Menschen, die über Offenbarung 17 predigen, Jesus widerspiegeln müssen. Man kann nicht einfach Offenbarung 17 oder auch andere wie Offenbarung 13 Kapitel nehmen und einfach auf andere dreinhauen. Ja, so, das ist die gegenwärtige Wahrheit, ja, der Papst Antichrist. Wenn man nicht den Charakter Jesu widerspiegelt. Der Bote, der Offenbarung 17 predigt, ist vom Äußeren fast nicht von Jesus zu unterscheiden. Und ich finde, das ist eine erste interessante Lektion. So wie Jesus sein. Übrigens, woher kommen denn diese Engel, die hier in Offenbarung 16 die Schalen ausgießen und demzufolge auch über Offenbarung 17 predigen? Vom Heiligtum. Und zwar noch wo genau her? Die kommen aus dem... Sagt das nicht, das ist in Offenbarung 15? Ja, aus dem Tempel, des Zeltes des Zeugnisses, genau, ja. Genau, also sie kommen aus dem himmlischen Heiligtum heraus und haben dort quasi sozusagen ihren Ursprung sozusagen. Das heißt, jede biblische Auslegung von Offenbarung 17 muss Christus zentriert sein und muss ihren Ursprung im Heiligtum haben. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil zu schnell, weil dieses Kapitel, weil es halt so unklar an manchen Punkten ist und weil es halt verschiedene Auslegungen gibt und weil man sich so trefflich streiten kann, ob der Sechste jetzt die USA oder Frankreich oder doch vielleicht der Vatikan oder vielleicht noch der Atheismus ist, ja, und dass er hin und her geht, ja, und weil man so schnell gern zählen kann, vergisst man das vielleicht aus den Augen. Aber genauso wie bei allen anderen großen Prophezeiungen immer zuerst das Positive am Anfang ist, ja. In Offenbarung 10 sieht man zuerst den Himmel vom, den Engel vom Himmel kommen, nicht wahr? In Offenbarung 12 sieht man zuerst die reine Frau, nicht wahr? Und, in Offenbarung 14 sieht man zuerst den ersten Engel mit dem ewigen Evangelium. In Offenbarung 18 sieht man dann später den Engel, der vom Himmel die ganze Erde erleuchtet. In Daniel 11 sieht man zuerst Jesus, ja. So sieht man hier zuerst einen Engel, der Jesus widerspiegelt. Der Bote, der jetzt über die große Hure sprechen wird, kommt vom Heiligtum und er spiegelt Jesus wieder. Und das ist sozusagen der Rahmen, in dem man über die Hure Babylon sprechen kann. Wenn man vom Heiligtum kommt und wenn man Jesus widerspiegelt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Er sagt ja, dieser Engel, und das ist sehr interessant, weiß nicht, ob das aufgefallen ist, er sagt, was sind die ersten Worte? Er sagt, er kam zu mir, redete mit mir und sprach zu mir. Was sind die ersten Worte? Komm und dann, ich will dir zeigen, das Gericht über die große Hure, die in vielen Wassern sitzt. Mit anderen Worten, er sagt, komm, ich will dir eine Frau zeigen, die große Hure. Gibt es eine ähnliche Stelle in der Offenbarung, wo nochmal jemand sagt zu Johannes, komm, ich will dir eine Frau zeigen. Wenn ich unsere Frage, natürlich gibt es eine. Die Frage ist nur, wo? Wo gibt es nochmal in der Stelle, eine Stelle in der Offenbarung, wo ein Engel übrigens auch zu Johannes sagt, komm, ich will dir eine Frau zeigen. Ich verrate euch so viel, es ist nicht eine Hure diesmal. Ja, genau. Schaut mal in Offenbarung 21. Offenbarung 21. Und schaut mal in Vers 9, wer da zu ihm spricht. Offenbarung 21, Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren. Also auch so ein Plagenengel. Und der redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Das ist interessant, oder? Zwei Stellen in der Offenbarung, jeweils einer von diesen Plagenengeln kommen zu Johannes, reden mit ihm, heißt es, und ist der Ton noch an? Und jedes Mal, wenn, jetzt bin ich raus, jetzt, also die in beiden Fällen kommen die zueinander, also in beiden Fällen kommen die zu Johannes, Entschuldigung, ich vergesse. Okay, nochmal. Also in beiden Fällen kommen die zu Johannes, reden mit ihm und sprechen, komm, wir wollen dir eine Frau zeigen. Diese beiden Frauen sind die Hure und die Braut. Die Hure und die Braut. Gut, schauen wir mal gemeinsam in Offenbarung 17, Vers 4 und 5. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erden. Das heißt, diese Hure ist offensichtlich die Hure Babylon. Ja, gibt es gar keinen Zweifel dran. Wenn es heißt, das Gericht an der Hure Babylon, welchen Vers müssten wir jetzt da mit anführen, den wir vor wenigen Wochen erst hier studiert haben? Wenn es heißt, das Gericht an der Hure Babylon. Wo hatten wir in den vergangenen Versen von Offenbarung 16 etwas gelesen von einem Gericht an Babylon? Ja? Offenbarung 16, Vers 19. Ja? Da hatten wir gesehen, dass Babylon in drei Teile zerrissen wurde. Ja? In der siebten Plage geht es Babylon an den Kragen. Ja? Könnt ihr es sehen? Offenbarung 16, Vers 19 heißt es, und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städte der Heidenvölker fielen und Babylon der Großen wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Blutweines seines Zornes gebe. Und jetzt heißt es in Offenbarung 17, der Engel sagt, komm, ich zeig dir das Gericht über die große Hure, über Babylon. Das heißt, Offenbarung 17 ist eine Erklärung der siebten Plage. Könnt ihr das sehen? Offenbarung 17 ist nicht einfach für sich, sondern Offenbarung 17 ist die Erklärung, quasi die siebte Plage unter einem Vergrößerungsglas. Das Gericht über Babylon. Übrigens, Gericht heißt nicht nur Verurteilung, sondern das Wort Gericht wird in der Bibel, das griechische Wort Krima, auch verwendet für Untersuchung. Also im Sinne von Untersuchungsgericht. Für das Gericht, das auch die Gläubigen erleben. Also nicht einfach nur die Verurteilung, sondern jetzt soll deutlich gemacht werden, Babylon wird wirklich untersucht und gewogen und gerichtet. Welche Geschichte im Alten Testament hat das Ganze illustriert, dass Babylon untersucht wird und dann gerichtet wird? Belsatzar, nicht wahr? Daniel 5, wo es heißt, du bist gewogen und zu leicht befunden, ja, und dann ganz schnell kam das Urteil. Ihr wisst ja, wie viel Babylon damals? Durch das Umleiten des Euphrats, Vertrocknen des Euphrats und die Könige vom Osten aus Medien-Persien gewannen. Genau das wird hier auch passieren, nicht wahr? Der Euphrat wird vertrocknen, der Geistliche, und die Könige vom Osten, Christus und die Engel, werden siegen. Also da gibt es eine ganz enge Parallele, kommen wir dann später immer wieder drauf. Schauen wir noch die Wasser an. Das heißt, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Und da gibt es jetzt einen Vers, den zitieren wir 1000 Mal in der Evangelisation. Aber jetzt passt er am allerbesten. Nämlich welcher Vers? Welcher Vers muss jetzt hier kommen für die Wasser? Helft mir. Ja, die, genau, wo steht es? Oh, ihr Lieben. Das steht, nicht in die Ferne schweifen, das Gute ist so nah. In Offenbarung 17 selbst. Das kommt nämlich aus dem Kapitel. In Offenbarung 17, Vers 15 kommt die Erklärung. Merkt euch das, Offenbarung 17, Vers 15. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen, Nationen und Sprachen. Es geht um eine Hure, die Hure Babylon, die die ganze Welt verführt. Nun, eine Hure ist offensichtlich eine Frau. Ja. Und in der biblischen Prophetie steht eine Frau für eine Gemeinde. Und woher wissen wir das? Testen wir euch nochmal. Woher wissen wir, dass die biblische Prophetie eine Frau als eine Gemeinde darstellt? Da wird das auch angewandt, ja, die reine Frau in Offenbarung 12. Aber ja, das ist ein guter Vers in 1. Mose 3, da wird die Eva schon auch so in gewisser Weise typologisch auf die Gemeinde gedeutet, ja, die, der Same der Frau, aber ist noch nicht ganz eindeutig. Einen ganz klaren, mehrere, aber einen vor allem ganz klaren Vers im Neuen Testament, wo gesagt wird, dass die Gemeinde verglichen wird mit einer Jungfrau. Der Paulus, der hat es gesagt. Und das ist in 2. Korinther, schreiben wir es noch kurz auf und versuchen es zu merken. 2. Korinther und dort Kapitel 11. Auch das gehört so in die Werktasche des Prophetieauslegers, nicht wahr? Genau wie Offenbarung 17, Vers 15. 2. Korinther 11, Vers 2, da spricht der Paulus an die Gemeinde in Korinth, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Die Frau steht für eine Gemeinde. Frage. In Offenbarung 21, wo wir gesehen haben, dass der Johannes von einem anderen oder von einem Plagenengel ebenfalls gerufen wird mit den Worten, komm, ich will dir die Braut zeigen. Spricht es da auch von der Gemeinde? In Offenbarung 21? Die Braut, die Frau? Ja, es spricht eigentlich von der Stadt Jerusalem, ja. Aber, und das muss man natürlich dazu sagen, die Stadt Jerusalem, das neue Jerusalem ist nicht wirklich die Braut, wenn nicht dort Gottes Gemeinde lebt. Ja, das ist quasi dasselbe. Die Frau ist auch eine Stadt. Ist es bei Babylon nicht auch so? Die Frau ist eine Stadt. Ja, und also da gibt es also ebenfalls enge Verbindungen. Das geistliche Jerusalem, das geistliche Babylon. Und genau. Es geht also offensichtlich um diese Gemeinde. Jetzt schaut mal mit mir nochmal zu diesem Begriff Hure. Was genau, können wir vielleicht noch Offenbarung 19, Vers 2 lesen. Offenbarung 19, Vers 2 wird wieder Bezug darauf genommen, dann als dieser ganze Einschub zu Ende ist. Offenbarung 19 und dort Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Also das Gericht, das jetzt beschrieben wird an der Hure in 17, 18, wird so sein, dass am Ende dem Engel sagen werden, wiederum, wie auch schon bei allen anderen Gerichten, bei den anderen Plagen, Gott ist gerecht. Ja. Ganz kurz noch zu diesem Gedanken. Was ist dann jetzt eine Hure? Welche Merkmale hat dann diese Gemeinde? Wie macht denn eine Gemeinde Unzucht mit den Völkern der Erde? Okay, Abfall in den Glaubenstheorie, im Evangelium? Vermischung mit weltlichen Standards, okay. Was noch? Gibt es Bibelstellen, die im Alten Testament vielleicht auch von dieser Idee von geistlicher Hurerei sprechen? Geistliche Hurerei. Wo? Oh.
Ja, wenn man von der Götter.
Das Volk Israel ist öfter mal als mit der geistlichen Hurerei schuldig befunden, immer dann, wenn sie anderen Göttern nachgefolgt sind. Schaut mal beispielhaft Jesaja 1 an. Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1 und dort Vers 21. Jesaja 1, Vers 21. Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Da geht es jetzt um Jerusalem. Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnt in ihr. Nun aber, Mörder. Schaut mal in Vers 22. Dein Silber ist zu Schlacken geworden, dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind widerspenstige und Diebsgesellen, sie alle lieben Bestechung und jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht recht und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Worin besteht jetzt diese Hurerei dieser Gemeinde im Alten Testament? In diesen Versen. Warum ist diese Gemeinde hier, im Alten Testament, warum wird die jetzt als Hure bezeichnet? Obwohl sie mal eine treue Stadt war. Ja?
Vielleicht jetzt im Buchschreib gesagt, sie geht ihren eigenen Willen nach. Mhm.
Ja. Okay, halten wir mal fest, ein Symptom ist, die Ärmeren werden ausgebeutet innerhalb der Gemeinde. Mhm. Mhm, genau. Also, was sagt das über das Denken in so einer Gemeinde, wenn die Ärmsten unterdrückt werden? Ja? Also es geht um die Leitung auch vor allem, ja? Genau, das sehr wahr, sehen wir bei den Königen in Israel auch. Schaut, das Reich Gottes basiert darauf, dass man anderen hilft. Oder? Das ist, was Jesus gesagt hat. Am Ende entscheidet sich darüber, ob wir das Reich Gottes betreten, ob wir anderen geholfen haben. Ja, Matthäus 25 sagt das sehr deutlich. Das Gesetz Gottes besteht nicht darin, dass man richtige Dinge weiß und dann die richtige Antwort gibt. Das Gesetz Gottes besteht darin, wie gesagt, das wahre Fasten besteht darin, dass man anderen hilft, dass man ihnen das Brot erreicht. Ja? Und warum? Weil das Gesetz des Lebens, das Gesetz des Universums, das Gesetz Gottes darin besteht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das Gesetz übertreten wird, dann gibt es immer genau den Egoismus, den der Satan im Himmel erfunden hat. Ich. und jede Form von Egoismus unterdrückt. Denn wenn ich mir Rechte nehme, muss ich sie anderen wegnehmen. Das heißt, was hier beschrieben wird, ist nichts weiter als eine Gemeinde, in der plötzlich der Stolz und der Egoismus eine treibende Kraft sind. Und wo vielleicht noch viel frommes Gerede ist, aber wo das Gesetz Gottes, das Gesetz der Liebe mit Füßen getreten wird, weil dort Macht ausgeübt wird. Und das ist jetzt ein interessantes Phänomen hier, weil das ist etwas, was wir sehen werden, dass diese Hure sehr deutlich charakterisiert. Denn diese Hure, werden wir dann später sehen, kennt nicht nur das Prinzip, dass dort der Stolz und Egoismus ist, sondern da gibt es das Prinzip, dass einer alles bestimmt. Ja, unfehlbar. Ja, und von oben nach unten diktiert. Genau das Gegenteil von dem, wie die Gemeinde eigentlich funktionieren sollte. Und das heißt, all die Missstände dann, die in der Kirche aufgetreten sind über die Jahrhunderte, all die Skandale, Missbräuche, all das Unheil, was dann aufgezeichnet ist in Geschichtsbüchern, ist eigentlich nur die natürliche Folge davon, dass das Grundprinzip des Himmels verraten worden ist. Als man das Gesetz Gottes geändert hat, als man das Gesetz Gottes mit Füßen tritt, dann bleibt nichts mehr von dem Grundgesetz des Himmels übrig, sozusagen. Ja? Denn wer ein Gesetz übertritt, übertritt alle. Und dann bleibt nur noch die äußere Fassade. Und darin besteht, schaut, die Hure, es geht ja, bei der Frage von Hure und Braut geht es um die Frage von Liebe, oder? Es geht um die Frage von Bund. Was ist der neue Bund? Das Gesetz Gottes im Herzen. Es geht darum, Gott zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das heißt, all das zu tun, was er sagt, wenn das übertreten wird, dann folgt irgendwann dieser Zustand Hure ganz automatisch, weil man dann andere Dinge mehr liebt als Gott. Ja? Und das fängt vielleicht im Herzen an, führt aber später zu Taten. Und dann hat man genau diesen Zustand, dass die Gemeinde verdorben ist. Auch hier hatten wir den Zustand, dass eine ursprünglich reine Stadt verdorben ist. Und wir haben in Offenbarung genau dasselbe, dass eine ursprünglich reine Gemeinde, die Gemeinde von Rom, von der Paulus schreibt in Römer 1, dass der Glaube der Römer in der ganzen Welt bekannt ist. So berühmt waren die für ihren reinen Glauben. Er schreibt ihnen das Evangelium in einer systematischen Klarheit. Das hat er niemand anderen sonst geschrieben. Und genau diese Gemeinde, diese treue Stadt, wird zur Hure. Das ist fast so ein bisschen so wie beim Luzifer. Der höchste Engel, der reinste, schönste Engel, wird zum Rebell. Und das, glaube ich, ist ein interessantes Phänomen, das man immer und immer wieder sieht. Die Hure fiel nicht als Hure vom Himmel. Sie war mal eine reine Frau. Ja. Und ich wollte noch einen Text zeigen, den ich gefunden habe in Bezug auf die vielen Wasser, interessanterweise. Auch im Alten Testament, Jeremia 51. Jeremia 51 und dort Vers 13. Interessanterweise wird auch das alttestamentliche Babylon als an vielen Wassern sitzen beschrieben. Also sieht man wieder diese Parallele zwischen Babylon im Alten Testament, Babylon in Offenbarung. Jeremia 51, Vers 13. Die du an, da geht es auch um Babel, ja, ab Vers 12 lesen, damit es deutlich wird, richtet das Kriegsbanner gegen die Mauern Babels auf, verstärkt die Bewachung, stellt Wächter auf, legt die Hinterhalte, denn was der Herr sich vorgenommen hat, was er gegen die Bewohner von Babel geredet hat, das wird er auch tun. Jetzt kommt die Anrede an Babel, die du an vielen Wassern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes ist voll. Genau das Gleiche wird passieren am Ende. Sie werden an vielen Wassern sitzen. Sie werden glauben, dass sie unbesiegbar sind, weil sie fast die ganze Welt hinter sich haben. Aber Gott sagt, dein Ende ist gekommen. Die Schlacht von Harmageddon wird geschlagen. Das Maß des Raubes ist voll. Du hast genügend geraubt. Du hast genügend das Gesetz Gottes übertreten. Jetzt ist Schluss. Und Offenbarung 17 wird jetzt sehr präzise, sehr deutlich, deutlicher als alles andere vor in Offenbarung, genau die verschiedenen Stadien von Babylon offenbaren und zeigen, was Babylon genau ist und wie das zusammenhängt. Wir können heute schon mal sagen, es muss eine abgefallene Gemeinde sein. Ja. Und dann dazu mehr. Vielleicht noch so viel zum Schluss. Offenbarung 17 beschreibt die Hure. Und du hast schon gesagt, es gibt ein anderes Kapitel, wo die reine Frau beschrieben wird. Wo wird die beschrieben? In welchem Kapitel? Die reine Gemeinde. Offenbarung 12. Ja. Und es gibt interessante Parallelen zwischen 17 und 12. Zum Beispiel, das werden wir dann sehen, beide sind in der Wüste. Ja, Offenbarung 12. Die Frau in der Wüste, Offenbarung 17, die wird auch in der Wüste gesehen. Und da gibt es viele andere Parallelen, die wir dann anschauen werden. Nur, dass wir das im Hinterkopf haben, 12 und 17, es wird am Ende zwei Gruppen geben. Beide werden behaupten, zu Jesus zu gehören, aber eine ist treu, die andere ist nicht treu, nicht einfach nur wegen falschen theologischen Lehren, sondern weil sie das Grundgesetz des Himmels nicht akzeptiert und nicht auslebt. Und in diesem Sinne wollen wir das mal als Fundament bewenden lassen. Nächste Woche werden wir uns dann weiter beschäftigen mit dem nächsten Vers und für heute uns vornehmen, dass wenn wir jetzt die nächsten Wochen über Offenbarung 17 nachdenken, wenn wir auch anderen Menschen über die Endzeitereignisse Bescheid geben wollen, wenn wir ihnen erzählen wollen, was auf diese Welt zukommt, lasst uns nicht vergessen, dass wir es so machen, wie es der Himmel tut, nämlich durch Boten, die vom Heiligtum kommen und die Jesus widerspiegeln. Ja. Lasst uns so wie dieser Engel über die Hure reden, als jemand, der selbst äußerlich an Jesus erinnert. Und in dem Sinne, wollen wir uns das vornehmen? Jesus in all dem zu reflektieren und wiederzuspiegeln, selbst wenn wir über den Antichristen reden. Dann lasst uns auch gemeinsam niederknien und beten für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir die Offenbarung haben. Und danke, dass du uns daran erinnerst, dass egal, was wir studieren, wir stets deinen Charakter und dein Wesen reflektieren sollen und widerspiegeln sollen. Wir möchten dich bitten, dass du uns zu solchen Boden machst. Boden, die verwurzelt sind im Heiligtum und die deinen Charakter anderen weiterspiegeln und die dann auch treu über das sprechen, was es an Untreue in der religiösen Welt gibt. Schenkt uns diesen Geist, den auch dieser Engel beseelt hat, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und gib, dass wir mit unserem Tun und Handeln uns als würdig erweisen, durch deine Gnade Teil der wahren, reinen Gemeinde zu sein. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen.